Verdacht auf Russland-Spionage, heikle Connections, rechtliche Angriffe auf Kritiker und mehr. Seit Jahren hält der frühere Verfassungsschutzbeamte Egisto Ott die Republik in Atem. Eine Enthüllung folgte auf die nächste. Ott hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten, nun kommt es zum großen Showdown. Zum Höhepunkt einer weit verzweigten Staatsaffäre. Willkommen bei Nicht zu fassen. Showdown einer Staatsaffäre.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Profil-Investigativ-Podcasts Nicht zu fassen. Mein Name ist Stefan Melichar und ich bin Chefreporter bei Profil.
Und mein Name ist Max Miller, ich bin Innenpolitikredakteur bei Profil.
Als aufmerksame Hörerinnen oder Hörer wissen Sie es wohl bereits, diese Staffel unseres Podcasts dreht sich um einen Mann namens Egisto Ott. Und das ist nicht irgendwer. Ott hat früher für das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, gearbeitet. Er sollte also den Staat vor Bedrohungen aus dem In- und Ausland schützen. Die Staatsanwaltschaft Wien vermutet aber mittlerweile, dass Ott stattdessen ein Spion für Russland gewesen sein soll. Gleich zu Beginn vorneweg, Ott bestreitet diese Vorwürfe vehement, es gilt in vollem Umfang die Unschuldsvermutung.
Dass für Ott und seine mutmaßlichen Komplizen die Unschuldsvermutung gilt, das werden wir gerade in dieser Folge, glaube ich, noch ein paar Mal sagen. Und wir tun das, weil es wichtig ist. Wir sprechen heute über Vorwürfe, die bis dato nicht gerichtlich bestätigt sind. Und nur weil eine Staatsanwaltschaft eine Sache für anklagereif hält, heißt das noch lange nicht, dass es auch zu einer Verurteilung kommt. Entscheiden, das ist ganz wichtig, muss das Gericht. Da es in diesem Fall um einen Landesverratsvorwurf geht, ist das ein Geschworenengericht. Doch egal, wie die Sache am Ende rechtlich ausgeht, der Wirbel, der in den vergangenen Jahren entstanden ist, macht die Angelegenheit längst zu einer echten Staatsaffäre. Ausgehend vom Nachrichtendienstmilieu über politische Connections bis zu einem internationalen Agenten-Thriller rund um den Russland-Spion Jan Marszalek und eine Londoner Bulgarenbande.
Naja, und sollte sich der Verdacht der Staatsanwaltschaft am Ende des Tages bestätigen, dann hieße das, kurz zusammengefasst, dass ein kleines Netzwerk an korrupten Beamten aus dem Herzen des österreichischen Sicherheitsapparats tatsächlich teilweise jahrelang für Russland gearbeitet hätte. Einer von ihnen unwissentlich, mit Ott gemeinsam angeklagt, ist ein ehemaliger, ja sagen wir, technischer Mitarbeiter des BVT, dem zwar gewisse Amtsdelikte vorgeworfen werden, jedoch keine Russlandspionage. Bei ihm sieht die Staatsanwaltschaft keine ausreichenden Hinweise dafür, dass auch er über die mutmaßlich dahinterliegenden Verbindungen Bescheid gewusst hätte. Zwei Ex-BVTler sollen aus Sicht der Anklagebehörde jedoch wissentlich den russischen Nachrichtendienst unterstützt haben. Einerseits eben Egisto Ott und andererseits ein gewisser Martin Weiß, ehemals Abteilungsleiter für Nachrichtendienst im BVT. Dass Weiß jetzt dann nicht ebenfalls vor Gericht steht, liegt wohl nur daran, dass die Justiz ihn nicht greifen kann. Er dürfte sich nach Dubai abgesetzt haben. Betont sei auch hier nochmals, alle haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten, nun muss das Gericht entscheiden. Ein Startdatum für den Prozess gibt es übrigens noch nicht, es dürfte aber wohl nicht mehr heuer der Fall sein. Wir wollen heute jedenfalls darüber sprechen, was den Angeklagten genau vorgeworfen wird, wie die Ermittler das jeweils argumentieren, was die Beschuldigten dazu sagen und vor allem auch, wie die Ermittler überhaupt auf die Spur dieser mutmaßlichen Maulwürfe im Staatsschutz gekommen sind.
Beginnen wir vielleicht gleich hier. Das war 2017, als die ersten Verdachtsmomente auftauchen. Damals war auch November tatsächlich, also es ist ziemlich genau 8 Jahre her, will Egisto Ott zu einem Nachrichtendiensttreffen in Amsterdam fliegen. Doch er kommt gar nicht so weit. Schon am Flughafen wird er abgefangen und noch vor Ort vorläufig suspendiert. Die Staatsanwaltschaft Wien hatte ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Es kommt zu Hausdurchsuchungen bzw. Sicherstellungen an Otts beiden Wohnadressen. Das ist ein Haus in Kärnten und eine Wohnung in Wien und eben auch an seinem Arbeitsplatz.
Da sind ja gleich ordentliche Geschütze aufgefahren worden. Was lag denn da gegen Ott bereits an Vorwürfen auf dem Tisch?
Ja, so wie vieles in der Welt der Nachrichtendienste ist auch das ein bisschen geheimnisumwittert. Es dürfte aber wohl so gewesen sein, dass die amerikanischen Geheimdienste damals schon länger Sorge hatten, dass irgendwo bei ihren Partnern in Europa eine undichte Stelle ist. Und die Amerikaner wollten das Leck eben stopfen. Und was macht man da, wenn man herausfinden will, wo eine undichte Stelle ist? Man schüttet sozusagen irgendwas rein und schaut, wo es dann wieder rauskommt. In der Welt der Nachrichtendienste heißt das, die Amerikaner streuen falsche Informationen und schauen, wo die eben wieder aufschlagen. Und offenbar hat der Trick funktioniert. Die Amerikaner wissen dann, das Leck dürfte in Österreich sein. Und dann machen die US-Geheimdienste etwas, das ihre europäischen Partner, eben auch zum Beispiel die österreichischen Dienste, ganz sicher nicht so einfach machen können. Sie schauen direkt in den privaten E-Mail-Account eines österreichischen Verfassungsschützers. Tatsächlich finden sie in diesem privaten Gmail-Postfach des BVT-Beamten dienstliche Dokumente, also Dinge, die besser sozusagen bei den Behörden bleiben sollten und eben nicht in Gmail-Postfächern gelagert sein sollten. Diese Dokumente hat sich der Beamte offenbar von seinem BVT-Account auf eben seine Privatadresse gemailt. Die amerikanischen Geheimdienste informieren und warnen dann die BVT-Führung und der Beamte, vor dem da gewarnt wird, der heißt Egisto Ott.
Na gut, das war 2017, du hast das gesagt, Max, das ist jetzt ziemlich auf den Tag genau 8 Jahre her. Ott ist ab damals nicht mehr beim BVT im Dienst. Es gibt Hausdurchsuchungen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Warum dauert das alles denn bis heute?
Naja, tatsächlich ist es so, dass das Ermittlungsverfahren gegen Ott sogar zweimal einen Schub bekommen hat, und zwar von außen, durch Umstände, die so wohl nicht vorhersehbar waren. Sonst gäbe es, zumindest was diesen Hauptvorwurf, die mutmaßliche Russland-Spionage betrifft, vielleicht heute noch immer keine Anklage.
Bevor wir im Detail zu diesem Schub von außen kommen, fest steht, dass sich die Causa Ott zunächst ziemlich zäh eingelassen hat. Zuerst ist das Innenministerium sogar mit dem Versuch abgeblitzt, Ott dauerhaft zu suspendieren. Und zwar gleich zweimal. Ott hat sich nämlich gegen die Suspendierung gewehrt und vom Bundesverwaltungsgericht damals Recht bekommen. Er hat gesagt, er habe sich die Dokumente zwischen Dienst-PC und privatem E-Mail-Account hin und her geschickt, um auch außerhalb des BVD arbeiten zu können. Der Vorwurf, geheime Unterlagen an Außenstehende weitergeleitet zu haben, entbehre jeglicher Grundlage, so damals seine Argumentation. Und ihm sei von der Dienstbehörde nicht einmal konkret bekannt gegeben worden, welche Informationen er an welchen Geheimdienst weitergegeben haben soll, beziehungsweise welche Dokumente er widerrechtlich verwendet hätte. Und ja, letztere Argumentation stimmte das Bundesverwaltungsgericht damals bei seiner ersten Entscheidung im Februar 2018 zu. Aus dem Suspendierungsbescheid könne das Ott zur Last gelegte Verhalten nicht nachvollzogen werden, urteilte das Gericht. Ja, wie reagierte das Innenministerium damals drauf? Dort wollte man Ott umgehend noch einmal suspendieren. Wieder verweist man darauf, dass Ott gemäß Verdacht als mögliche nachrichtendienstliche Quelle für Staatsgeheimnisse fungiert habe. Und wieder holt sich das Innenministerium eine blutige Nase. Aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts ergibt sich aus der Begründung im Suspendierungsbescheid auch beim zweiten Mal kein ausreichender Verdacht. Das ist so ein Fall, da zeigt sich ein bisschen die Krux geheimdienstlicher Arbeit, die sich ein bisschen unterscheidet von der normaler Ermittlungsbehörden wie Staatsanwaltschaften oder Kriminalpolizei. Bei geheimdienstlicher Arbeit, da geht es immer auch darum und vorrangig darum, dass Partner gegebenenfalls geschützt werden sollen und auch nicht offengelegt werden soll, wie denn Partner und Geheimdienste arbeiten. Das BVD legt also im Verfahren zumindest nicht offiziell offen, welcher ausländische Geheimdienst die Vorwürfe gegen Ott überhaupt aufgebracht hat. Die Hinweisgeber werden immer nur als, Zitat, befreundeter Partnerdienst bezeichnet. Und auch die Vorwürfe, wie sie das Innenministerium damals gegen Ott erhebt, die sind dem Gericht zu pauschal und zu vage. Im Urteil aus dem Juni 2018, also das ist dieses zweite Mal, als die Suspendierung scheitert, da heißt es, Zitat, aus der Übermittlung von 7 E-Mails an seine private E-Mail-Adresse lässt sich nach Ansicht des Gerichtes noch nicht ein begründeter Verdacht ableiten, dass der Beschwerdeführer, das ist Egisto Ott, unbefugt Staatsgeheimnisse an andere Nachrichtendienste weitergeleitet hat.
Tja, und das Ergebnis ist, Ott kann damals also trotz gegen des gegen ihn laufenden Ermittlungsverfahrens nicht suspendiert werden, zumindest nicht nachhaltig. Das Innenministerium reagiert darauf wieder und versetzt ihn innerhalb des Ministeriums, und zwar zum Zentrum für internationale Angelegenheiten bei der Sicherheitsakademie des Bundes. Kurz abgekürzt ist das die SIAC. Und dort bleibt er immerhin 2,5 Jahre lang, bis zum Jänner 2021. Das ist dann aber jener Zeitpunkt, an dem die Causa Ott einen ersten, durchaus unerwarteten Zusatzschub von außen bekommt.
Ja, dieser Schub steht in Zusammenhang damit, dass ein halbes Jahr vorher, Mitte 2020 der deutsche Internetzahlungsabwickler Wirecard mit großem Knall pleite gegangen ist. Rund 2 Milliarden Euro waren entweder niemals da oder nicht mehr da, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Wer dann aber definitiv bald nicht mehr da gewesen ist, war ein gewisser Jan Marschalek, Österreicher, Vorstandsmitglied bei Wirecard und wie man mittlerweile weiß, ein Mann mit ausgeprägten Nebeninteressen, aber dazu später mehr. Damals, Mitte 2020, als Wirecard untergeht, setzt sich Marschalek über den kleinen Flughafen in Bad Vöslau in Niederösterreich ab. Zunächst in Richtung Weißrussland, dann offenbar nach Russland. Nach und nach kommt der Verdacht auf, dass jemand Marschalek zur Flucht verholfen haben könnte. Und dann fällt dieser Verdacht unter anderem auf einen gewissen Martin Weiß. Den haben wir vorhin schon einmal erwähnt und auch in der ersten Folge dieser Podcast-Staffel bereits entsprechend gewürdigt. Weiß war laut Anklageschrift nicht nur kurze Zeit unmittelbarer Chef von Ott im BVD. Die beiden dürften einander da schon viele Jahre lang gekannt haben. Weiß war bis September 2017 im BVD tätig. Danach wurde er anderweitig im Innenministerium Dienst zugeteilt und wurde dann im März 2018 karenziert. Ja, danach hat er beruflich im Umfeld von diesem Jan Marschalek angedockt.
Also im Jänner 2021 wird Weiß im Zusammenhang mit dieser Marschalek-Flucht auf Basis einer gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Zuerst macht er noch von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch, das heißt, er sagt, ich sag mal gar nichts. Und am nächsten Morgen, nachdem er offenbar nicht besonders gut geschlafen hat, zeigt sich Weiß dann aber doch recht gesprächsbereit.
Ja, was sagt er denn da so?
Naja, zuerst mal geht es um seine Kontakte zu Jan Marschalek, das ist ja der Grund, warum er befragt wird. Und dazu sagt Weiß laut damaligem Einvernahmeprotokoll aus, dass ihm Marschalek im Jahr 2015 bei einer Veranstaltung im Innenministerium vorgestellt worden sei. 2017, nach dem Ende seiner Zeit beim BVT, habe er Marschalek dann kontaktiert und ihm erzählt, dass er sich nunmehr selbstständig machen wollte. In Marschaleks Umfeld gab es eine Firma namens IMS. Dort dockt Weiß an. Das freundschaftliche Verhältnis mit Marschalek habe sich vertieft, sagt Weiß dann Anfang 2021 aus. Die beiden hätten einander mehrmals pro Woche Nachrichten auf Plattformen wie WhatsApp, Threema, Signal oder Telegram geschrieben. Weiß sagt, er wäre in Bezug auf den Flug aus Bad Vöslau nicht von einer Fluchtvorbereitung ausgegangen. Und dann hat er noch gemeint, dass es irgendwie schon den Anschein gehabt hätte, als wollte auch Marschalek ein Geheimagent sein.
Oh, das ist ja interessant. Aber was hat denn das mit Egisto Ott zu tun?
Ziemlich viel. Und das erklärt Weiß dann nämlich auch. Weiß sagt damals nämlich aus, er und Marschalek hätten sich öfter darüber unterhalten, wie es so zu Abklärungen von Personen kommt. Die beiden hätten Recherchen in öffentlichen Quellen betrieben. Und Marschalek habe ihn auch gefragt, wie man denn zu konkreten Infos kommt. Zitat Weiß: Ich war damals nicht mehr beim BVT und hatte direkt keinen Zugang zu Daten. In solchen Fällen bin ich dann zu Egisto Ott gegangen. Zitat Ende. Marschalek habe ihm eine Liste mit Personennamen am Computer geschrieben und ausgedruckt. Er habe den Zettel fotografiert und das Bild weitergeleitet. Zitat, wieder Weiß: Meist waren es Männer mit ausländischen Namen, sagte Weiß damals eben aus. Insgesamt habe Egisto Ott von Ende 2018 bis Ende 2020 rund 25 Abfragen in Polizeidatenbanken gebeten, das sagte Weiß. Und er fügte noch etwas hinzu. Er habe nie direkt bezahlt. Als Gegenleistung habe er Ott jedoch bei Kreditzahlungen geholfen. Insgesamt habe Weiß demnach Ott rund 6.000 Euro gegeben.
Naja, und diese Aussage hat spürbare Auswirkungen auf die Causa Ott. Weiß sagt das am 23. Jänner 2021 aus. Nur einen Tag später, am 24. Jänner 2021, wird Ott festgenommen und muss bis zum 18. Februar 2021 sogar in Untersuchungshaft bleiben. Ott bestreitet, als Gegenleistung für nachrichtendienstliche Recherchen Geld bekommen zu haben. Er hätte seit 2018 gar keinen Zugang zu relevanten Datenbanken mehr gehabt, sagt er auch schon damals. Dennoch hält diesmal die Suspendierung vor Gericht. Und es ist auch nicht so, dass bis zur Weiß-Aussage bei den Ermittlungen gegen Ott gar nichts weitergegangen wäre. Insbesondere wurden hunderte Personenabfragen ausgewertet, die Ott im Laufe der Zeit getätigt hatte. Also da gibt es dann die große Aufregung, Weiß wird einvernommen, Ott muss in Untersuchungshaft, kommt wieder heraus, aber dann kehrt zumindest in der Öffentlichkeit wieder Ruhe ein, bis zum Jahr 2024. Und diesmal ist es dann der britische Geheimdienst, der dem Verfahren nochmals einen ordentlichen Sprung verleiht.
Das hat man in Österreich nicht sofort mitbekommen, aber schon im Februar 2023 nehmen britische Ermittler eine sechsköpfige Bande aus in England lebenden Bulgaren hoch. Sie finden dort nicht nur jede Menge Spionage-Equipment, sondern sie stellen auch konkrete Handykommunikation sicher. Darunter zehntausende Chatnachrichten zwischen dem Anführer der Bulgarentruppe und einem Chat-Pseudonym namens Rupert Titch. Die Briten sind sich mittlerweile sicher, bei diesem Rupert Titch handelt es sich um niemand anderen als Jan Marszalek, der die Bulgaren sozusagen als bezahlte Spitzel für den russischen Geheimdienst quer durch Europa schickt. Die Mitgliederbande sind mittlerweile zu teils recht hohen Haftstrafen verurteilt worden. Wir werden zu diesem Teil der Affäre in einer späteren Podcast-Folge noch ausführlicher sprechen. An dieser Stelle ist jetzt aber wichtig, schon vor der Verurteilung haben die britischen Ermittler ihre zwischenzeitlichen Ergebnisse und insbesondere diese Chatnachrichten mit den österreichischen Behörden geteilt. Und darin haben sie etwas gefunden, was sie in der Causa Ott für relevant halten. Einiges sogar. So relevant, dass Ott im März 2024 erneut festgenommen wird.
Ja, auch diesmal muss Register Ott in Untersuchungshaft. Auch diesmal kommt er nach einiger Zeit wieder heraus. Das Oberlandesgericht urteilte nach einer Haftbeschwerde, dass zwar der dringende Tatverdacht weitgehend bestehe, aber der Haftgrund der Tatbegehungsgefahr nicht gegeben sei. Ott konnte die Urhaft verlassen. Ruhig geworden um ihn ist es ab diesem Zeitpunkt aber eigentlich nicht mehr. Er musste in Nebenaspekten der Causa, in denen es um seine Connection zum früheren FPÖ-Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein ging, als Angeklagter vor Gericht. Auch diese Vorwürfe hat Ott immer bestritten und er wurde erstinstanzlich freigesprochen. Wir werden in einer späteren Podcast-Folge auch dazu noch ausführlich reden. Nach diesen ersten Auftritten bei Gericht sollte es dann aber auch nicht mehr allzu lange dauern, bis eben die große Anklage auf dem Tisch gelegen ist, die in deren Zentrum der Vorwurf der Russland-Spionage steht. Ende August 2025 war es da soweit. 172 Seiten hat das Werk aus der Feder der Staatsanwaltschaft Wien. Es liegt Profil vor. Und diese Anklageschrift liest sich, ziehen wir mal ein bisschen vom Juristendeutsch ab, fast schon wie ein Krimi.
Wir betonen nochmals, dass Ott und der mitangeklagte zweite Ex-BVTler sämtliche Vorwürfe immer bestritten haben. Für sie gilt in vollem Umfang die Unschuldsvermutung. Wir wollen an dieser Stelle jedoch einmal einfach nur grob durchgehen, welche verschiedenen Verdachtslagen die Staatsanwaltschaft eigentlich sieht.
Alles in allem gibt es da fünf große Kapitel. Die Überschriften lesen sich folgendermaßen. Erstens, Komplex Russische Föderation. Zum Teil geht es da um eben diesen Spionagevorwurf, zum Teil aber um diverse andere mutmaßliche Delikte. Kapitel 2 nennt sich Missbrauch der Amtsgewalt und Bestechung. Kapitel 3 heißt Verletzung des Amtsgeheimnisses. Kapitel 4 widmet sich den sogenannten Kläub-Müller-Chats. Michael Kläub-Müller war Kabinettschef im Innenministerium und irgendwie sollen dort Anklage-Chats von seinem Handy unter der Hand bei Ott und dem mitangeklagten Ex-BVDler gelandet sein. Wie genau das aus Sicht der Staatsanwaltschaft geschehen sein soll, werden wir später noch genauer erzählen. Kapitel 5, das letzte Kapitel, betrifft nur den zweiten Angeklagten. Es heißt Waffengesetz. Der Mann soll verbotene Waffen, nämlich einen Schlagring und eine Flinte mit verkürztem Lauf, unbefugterweise besessen haben.
Schauen wir uns jetzt mal diese Kapitel genauer an. Große Teile der Anklage drehen sich um Abfragen von Personen- und Autokennzeichen in Polizeidatenbanken. Ott habe dabei, Zitat, ohne behördlichen Auftrag gehandelt, sagt die Staatsanwaltschaft, und somit wissentlich seine Befugnisse als Beamter missbraucht, so heißt es in der Anklage. Ott wird somit de facto Amtsmissbrauch vorgeworfen. Insgesamt habe ich zumindest fast 80 solcher Abfragen in der Anklageschrift gezählt.
Vielleicht zur Einordnung. Ein solcher Fall aus der Anklageschrift liest sich in etwa so, und ich entschuldige mich schon jetzt für das, was da jetzt gleich kommt. Da steht dann, Ott habe Personendaten abgefragt, Zitat, am 19.05.2015 zu, und dann steht der Name der Person, das Geburtsdatum und eine BVD-Aktenzahl. Und dann steht da weiter, das zitiere ich jetzt, weil das könnte ich so keinesfalls frei wiedergeben, Zitat, in den Applikationen IKIS und IAP Web in der Personenverhandlung, PF, der Personeninformation PI, im Schengener Informationssystem, SIS, im kriminalpolizeilichen Aktenindex, KPA, in der erkennungsdienstlichen Evidenz, EDE, im Strafregister SA, in der Kraftfahrzeugzentralregister Namensabfrage, wow, KZR und im zentralen Fremdenregister IZR. Ja, wenn Ihnen da jetzt vor lauter Abkürzungen der Kopf raucht, liebe Hörerinnen und Hörer, mir geht es nicht viel besser. Was für das Verständnis der Vorwürfe jedoch wichtig ist, Ott wird nicht vorgeworfen, irgendjemand auf Google gesucht zu haben. Da geht es um Datenbanken, die weitreichende, nicht öffentliche Informationen enthalten. Datenbanken, welche die Sicherheitsbehörden für ihre Ermittlungsarbeit nutzen dürfen, in die man aber nicht einfach so, vielleicht aus Privatinteresse, einen Blick werfen kann.
Und es geht bei diesen mutmaßlich verbotenen Abfragen teilweise auch um Personen, in Bezug auf die die Staatsanwaltschaft eine gewisse Sensibilität unterstellt. Unter den rund 80 Fällen ist laut der Anklage zum Beispiel auch ein Mitglied eines ausländischen Geheimdienstes. Diese Person soll Ott dann etwa auch im zentralen Fremdenregister und im Visa-Informationssystem gesucht haben. Dazu kommen auch mehrere Amtshilfeersuchen, die Ott an Beamte anderer Länder gestellt haben soll, bei denen die Ermittler heute aber nicht nachvollziehen können, wie er das in seinem Beruf gebraucht haben könnte. Auch da soll Ott offenbar ausländische Behörden gebeten haben, ihm Infos zu gewissen Personen zu schicken. In zwei Fällen soll Ott, so zumindest der Vorwurf, einen Mittelsmann dazu veranlasst haben, einen ausländischen Beamten sogar zu bestechen, um an Informationen zu kommen.
Nochmals sei betont, Ott bestreitet die Vorwürfe und er betont, immer nur dienstlich gehandelt zu haben. Erwähnenswert ist sicher auch, dass die Staatsanwaltschaft nur einen Teil der Personenabfragen, die sie Ott vorwirft, dem Russland-Thema zuordnet. Eine Reihe anderer Abfragen soll demnach aus diversen anderen Gründen erfolgt sein. Was aber die mit mutmaßlichem Russland-Bezug betrifft, fasst die Staatsanwaltschaft Wien in der Anklage zusammen, diesen Personen sei gemein, dass sie, Zitat, keinen kriminalpolizeilichen oder staatspolizeilichen Bezug zu Österreich hatten und gegen sie zu den Tatzeitpunkten keine nationalen Ermittlungsverfahren anhängig waren. Es habe, Zitat, kein behördliches Interesse der Republik Österreich an der Ermittlung ihrer personenbezogenen Daten bestanden. Es habe sich aber hingegen um Personen gehandelt, die aufgrund zweifelhafter Vorwürfe in Russland gesucht wurden oder die in einem Naheverhältnis zu Jan Marschalek, zum russischen Geheimdienst oder zur russischen Politik gestanden seien. Die Staatsanwaltschaft folgert daraus, Zitat, die russischen Nachrichtendienste und die russischen Behörden hatten zu den Tatzeitpunkten im Gegensatz zur Republik Österreich ein Interesse, personenbezogene Daten der Personen zu erlangen.
Die Schlussfolgerung, die die Staatsanwaltschaft daraus zieht, die Staatsanwaltschaft wirft Ott eine Form von Landesverrat vor. Zitat, geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil der Republik Österreich, so heißt das Verbrechen im Strafgesetzbuch. Landläufig würde man wohl einfach Spionage sagen. Wie gesagt, Ott und sein Mitangeklagter bestreiten die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Aber Stefan, worauf stützt denn die Staatsanwaltschaft ihren Vorwurf, Ott habe genau für die Russen spioniert?
Da kommt eben der bereits erwähnte Martin Weiß ins Spiel. Zitat aus der Anklageschrift. Chefinspektor Egisto Ott hatte zumindest in den Jahren 2015 bis Ende 2020 intensiven, freundschaftlich-geschäftlichen Kontakt mit Magister Martin Weiß. Dieser wiederum war seit 2015 eng bekannt mit Jan Marschalek und für diesen privatwirtschaftlich tätig. Zusätzlich ortet die Staatsanwaltschaft ein, Zitat, Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis zwischen Weiß und Ott. Weiß habe zugegeben, Aufträge von Marschalek erhalten und diese an Ott weitergeleitet zu haben. Somit sei von einer mittelbaren Kommunikation über mehrere Personen zwischen Ott und Jan Marschalek auszugehen. Da Marschalek im Verdacht steht, für den russischen Geheimdienst tätig zu sein, schließt sich hier sozusagen die argumentative Kette, welche die Staatsanwaltschaft aufzubauen versucht. Wie bei allem, man wird sehen, wie das Gericht das am Ende des Tages würdigt.
Vielleicht noch einmal zur Erinnerung, in Bezug auf Weiß reden wir von einem der höchsten Nachrichtendienstler Österreichs. Das ist nicht irgendjemand, dem da dieser Vorwurf gemacht wird. Wobei man auch sagen muss, so viel gearbeitet hat Weiß wohl zumindest in seinen letzten Jahren im Innenministerium nicht. Laut Anklage war er von August 2016 bis September 2017, also ein gutes Jahr, im Krankenstand. Dann war er kurz wieder da und hat dann von Oktober 2017 bis Ende März 2018 wieder Erholungsurlaub, Gleittage und Krankenstände aneinandergereiht.
Das ist aus einem ganz bestimmten Grund interessant. Während Weiß nämlich im Innenministerium eigentlich nicht arbeitet, soll er laut Verdachtslage Ott Arbeitsanweisungen für Maschalek erteilt haben. Und zwar ziemlich viele. Ott soll demnach im Auftrag von Weiß konkrete Personen abfragen. Und da stechen dann eben den Ermittlern mögliche Russland-Connections ins Auge.
Genau, also eben von April bis Oktober 2017 führt Egisto Ott laut der Anklage 46 Abfragen mit Russland-Bezug durch. Ott sucht demnach zum Beispiel auch nach Autokennzeichen oder soll nachgeschaut haben, ob die Fingerabdrücke eines flüchtigen Offiziers des russischen Inlandsgeheimdienstes irgendwo in Österreich aufgeschlagen sind. Der Ex-Offizier heißt übrigens Dimitri Senin. Seinen Fall bespreche ich in der nächsten Folge in allen Details mit Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer. Sie konnte mit Senin sprechen und für die nächste Folge hat er uns auch Sprachnachrichten geschickt, in denen er sein Schicksal beschreibt.
Ja, und hier kommt dann im Rahmen des Russland-Kapitels der Anklageschrift auch der mitangeklagte zweite Ex-BVDler ins Spiel. Der Mann war eigentlich in der IT-Abteilung des BVD tätig, aber er soll dann auch einmal mitgewirkt haben, als Ott einen Boten benötigte, um Senins Fingerabdrücke abklären zu lassen.
Dieser IT-Beamte soll ja auch selbst versucht haben, Senins Fingerabdrücke im Ausland überprüfen zu lassen. Dafür soll er etwa den Leiter der Mitteleuropäischen Polizeiakademie kontaktiert haben. Laut der Anklage betont der Beamte, Zitat, also gegenüber diesem Leiter der Mitteleuropäischen Polizeiakademie, Zitat, Sache massiv sensibel, ein massives Kaliber. Und als er dann von dem Leiter der Mitteleuropäischen Polizeiakademie auf den offiziellen Dienstweg verwiesen wird, folgt aber offenbar keine offizielle Anfrage. Die Staatsanwaltschaft sagt deswegen, Zitat, die E-Mail-Anfrage hatte den Zweck, den offiziellen Behördenweg zu vermeiden.
Warum Ott plötzlich genau nach Senin und den anderen Personen gesucht haben soll, wissen wir nicht. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass er eben auf Geheiß von Martin Weiß gehandelt haben soll und dass der wiederum die Befehle von Jan Marschalek erhalten habe. Deshalb habe Ott die Abfragen in seinem Notizbuch mit dem Codewort Doktor versehen. Wobei Weiß unseres Wissens nach eigentlich kein Doktor ist, sondern Magister. Ott selbst bestreitet die Vorwürfe und sagt, es habe zu dem Zeitpunkt einfach eine Geheimoperation des BVD gegeben, die den Codenamen Doktor getragen habe. Er habe die Abfragen daher als Teil seines Jobs getätigt.
Nur kann sich laut der Anklage an diese Geheimoperation namens Doktor keine der dazu befragten Zeugen aus dem BVD erinnern.
Ja, man wird sehen, wie das alles vor Gericht dann ablaufen wird. Die Staatsanwaltschaft glaubt aber schon einmal ganz grundsätzlich nicht, dass Ott überhaupt noch irgendwie für Russland zuständig war. Denn dafür gab es im BVD eine eigene Gruppe, der Ott eben nicht angehört haben soll. Außerdem habe Ott bei Anfragen zu russischen Staatsbürgern sich teils auf BVD-Akten bezogen, bei denen es um linksextreme Gruppen gegangen sein soll. Also nur zum Verständnis, wenn man so eine Abfrage tätigt, dann wird das normalerweise mit einer Aktenzahl hinterlegt, dass man im Register nachschauen kann, in welchem Zusammenhang das gemacht wurde. Und da ist eben der Verdacht eingehend, dass Ott einfach irgendwelche Aktenzahlen genommen hat.
Genau, eben, dass er keine erfunden haben soll, sondern stattdessen einfach einen Akt genommen hat, der damit nichts zu tun hatte.
Genau.
Wie gesagt, die Beweiswürdigung obliegt nur dem Gericht, für Ott gilt die Unschuldsvermutung. Und das kann man wirklich nicht oft genug sagen, Ott bestreitet, ein russischer Spion gewesen zu sein. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Recap der Vorwürfe. Ab 2015 soll Ott Abfragen durchgeführt haben, die mit seiner eigentlichen Tätigkeit nichts zu tun gehabt haben sollen. 2017 soll er dann ganz spezifisch Personen mit Connex zu Russland abgefragt haben. Aber Stefan, warum soll Ott all diese Abfragen überhaupt gemacht haben?
Naja, die Ermittler haben da einen Verdacht entwickelt. Demnach soll Otts finanzielle Situation, Zitat, prekär und äußerst angespannt gewesen sein. Und die Staatsanwaltschaft vermutet eben, dass Weiß Ott Geld gegeben habe. Das hat Weiß, wir haben es gesagt, bis zu einem gewissen Grad selbst auch ausgesagt. Er habe, Zitat, Egisto bei seinen Kreditzahlungen geholfen. Wobei die Ermittler mittlerweile glauben, dass Weiß bei dieser Befragung nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Weiß behauptet da zum Beispiel auch, dass er Ott erst ab 2018 Abfragen machen hätte lassen. Die Ermittler gehen aber jetzt davon aus, dass das schon 2017 gewesen wäre.
Also vielleicht nochmal, ab 2015 soll Ott viele Personen abgefragt haben, die eigentlich nichts mit seinem Job zu tun gehabt haben. 2017 soll Ott dann besonders viele Personen mit Russlandbezug abgefragt haben, offenbar im Auftrag von Martin Weiß, der den Namen von Jan Marschalek bekommen haben soll. Und Marschalek soll wiederum direkt für den russischen Geheimdienst FSB arbeiten. Aber die Russland-Vorwürfe gegen Ott beziehen sich ja beileibe nicht nur auf Personenabfragen.
Ja genau, da gibt es nämlich auch noch die Sache mit den Diensthandys dreier ranghoher Mitarbeiter des Innenministeriums.
Ich liebe diese Geschichte. Ja.
Willst du sie erzählen,
ja,
Max?
Ja, bitte. Das sind nämlich genau diese Momente, die so einzigartig österreichisch sind. Am 10. Juli 2017, also mitten im Sommer, jetzt gerade im November kann man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen, aber mitten im Sommer trifft sich das Kabinett des Innenministeriums in Tulln. Das Kabinett, muss man auch noch kurz erklären, ist das politische Büro, also im Endeffekt einfach die engsten Mitarbeiter des damaligen ÖVP-Innenministers Wolfgang Sobotka. Und die machen auf einem Seitenarm der Donau eine Teambuilding-Maßnahme. Sie gehen Kanu fahren.
Schön.
Ja, eben wie gesagt, Sommer, schön, gutes Wetter, gehen wir auf die Donau Kanu fahren. Es gibt nur ein kleines Problem. Offenbar soll Katharina Nehammer, die Frau des späteren Kanzlers Karl Nehammer, die eine Mitarbeiterin in diesem Kabinett war, auf einem der Kanus so gewackelt haben, dass es kentert. Die Handys von Sobotkas Kabinettschef Michael Kleub-Müller, dem heutigen Bundespolizeidirektor Michael Takatsch und dem heutigen Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, die waren damals alle drei Kabinettsmitarbeiter, diese Handys landen im Wasser. Sie gehen kaputt und sie werden zur Datenrettung ins BVT gebracht. Und zwar ausgerechnet zu jenem IT-Beamten, der Ott zugearbeitet haben soll.
Er hat das Teambuilding fällt wortwörtlich ins Wasser und die Betroffenen werden nicht nur nass, sondern landen auch noch mitten in einem mutmaßlichen Spionagefall. Takatsch gibt die Handys zur Datenrettung ab. Er macht eigentlich alles richtig, muss man fairerweise sagen, zumindest dem Grunde nach, weil was soll er mit Handys sonst machen als dem BVT übergeben. Magst du, willst du mir sagen, dass er nicht vielleicht nicht alles ganz richtig macht?
Also, dass er ausgerechnet diesen BVT-Beamten auswählt, das ist offenbar einer freundschaftlichen Beziehung, die er zumindest Takatsch angenommen hat, gegenüber diesem Beamten schuldig sozusagen. Takatsch nimmt quasi nicht den ganz normalen Dienstweg, sondern sagt, er kennt da jemanden, der ist im BVT dafür zuständig, deswegen geht er dorthin.
Trotzdem geht er zum entsprechenden Techniker im BVT, also eigentlich würde man da vermuten, dass das dann auch alles passt. Die Verdachtslage schaut dann so aus, ungefähr eine Woche später, Mitte Juli 2017, sagt ihm dieser IT-Beamte des BVD sinngemäß leider nichts zu machen, die Daten sind weg und laut Protokoll sollen die Geräte nun eigentlich vernichtet werden, aber das passiert offenbar nicht. Stattdessen soll der IT-Beamte des BVD am 9. November 2017 eine Kopie der Daten des Handys von Michael Kleub-Müller erstellt haben, und zwar ohne Kleub-Müller darüber zu informieren.
Wenn es jetzt bei Ihnen klingelt, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, dieses Kleub-Müller-Handy hat Österreich im Jahr 2022 dann auf Trab gehalten, denn eine Kopie dieser Daten landete offenbar bei Peter Pilz und der veröffentlichte daraus Chats, die politische Postenschacher im Innenministerium zeigen sollten. Aufgrund dieser Daten hat die WKSDA etwa auch gegen Wolfgang Sobotka dann später ermittelt. Diese Ermittlungen wurden aber eingestellt.
Für die jetzige Spionageanklage ist da tatsächlich irrelevant. Die Ermittler konzentrieren sich darauf, nämlich wer außerhalb Österreichs diese Daten möglicherweise erhalten haben könnte. Irgendwann zwischen November 2017 und März 2019 soll Ott eine Kopie der Daten erhalten haben, vermuten sie. Und zudem soll Ott auch die drei Handys, also physisch die Geräte, selbst bekommen haben.
Auch hier, die Beschuldigten beschreiten jegliche Vorwürfe im Zusammenhang mit diesen Handys. Ott sagt etwa, er habe die Mobiltelefone zwar irgendwann erhalten, aber, Zitat, irgendwann zu Hause in Kärnten physisch vernichtet, sprich mit dem Fäustel zerschlagen. Danach habe ich sie in der Mülltonne entsorgt. Der IT-Beamte will die Handys indes Wochen bis Monate lang in Tappergeschirr mit Reis eingelegt haben. Also das ist so ein Tipp, den man vielleicht auch sonst so kennt, wenn Elektrogeräte nass werden, dann legt man sie in Reis und Reis soll dann quasi die Feuchtigkeit aufsaugen. Dass das BVD so arbeitet, das hätte ich mir nicht gedacht, aber offenbar funktioniert das dort auch so. Also eben, der IT-Beamte hat die Handys in Reis gelegt, sagt er, und sie dann in einem Schrank in seinem Büro gelagert. Nur bei Kleub-Müller habe er eine kleine Datei mit Vorschaubildern erstellen können, also sozusagen nicht das ganze Handy wiederherstellen können, sondern eben nur so eine Vorschaudatei machen. Und als er, also der IT-Beamte, das BVT dann im Juni 2018 verlassen habe, habe er die Handys in diesem versperrten Kasten einfach liegen lassen. Auch hier, das Gericht muss entscheiden, ob sich Ott und sein Mitangeklagter hierbei irgendwas zu Schulden kommen haben lassen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Klar ist, im Zusammenhang mit den später in England sichergestellten Marshall Act Chats gewinnt die ganze Thematik eine völlig neue Dynamik. Vor allem findet sich darin zumindest eine indirekte Verbindung von Marshall Act zu Ott und zwar durch eine Wohnung in Wien. In diesen Chats sollen eben der Chef der Bulgarenbande, ein gewisser Orlin Rusev, und Marshall Act miteinander schreiben und plötzlich taucht da eine Wiener Adresse auf. Es ist die Wohnung von Verwandten von Egisto Ott, zu der Ott laut Anklage einen Schlüssel hat. Zitat aus diesen Handychats: Die Telefone sind bereit zum Abholen in Wien, schreibt Marschalek laut Ermittlern am 9. Juni 2022 an Rusev. Die Ermittler gehen davon aus, dass damit eben die drei Handys aus dem Innenministerium gemeint sind, über die wir vorhin gerade geredet haben. Laut Anklageschrift schrieb Marschalek in einem Chat, dass es sich um drei Telefone handle, die vom Innenministerium gestohlen worden seien.
Also eben genau um diese Telefone, die bei einem Teambuilding-Event in die Donau gefallen sein sollen und wo dann ein BVT-Mitarbeiter behauptet hat, dass die Daten nicht gerettet werden konnten. Zumindest beim Telefon von Michael Kleub-Müller war das offensichtlich falsch, weil diese Daten haben dann auch, wurden ja auch medial dann verbreitet, also mussten sie irgendwann offenbar doch wiederhergestellt werden können. Und diese drei Handys will im Juni 2022 nun Jan Marschalek offenbar in einer Wohnung von einer Verwandten von Egisto Ott abholen lassen, oder?
Das ist jedenfalls der Vorwurf, den die Ermittler aus den Chats ableiten. Ich zitiere wieder aus einer dieser Chatnachrichten: Wir müssen den Zeitpunkt vorab koordinieren, damit jemand zu Hause ist, schreibt Marschalek etwa. Die Übergabe soll dann am 10. Juni 2022 gegen 12.45 Uhr stattgefunden haben. Marschaleks Bote hat sich den Chats zufolge als Mitarbeiter des Lieferdienstes DHL verkleidet und sollte neben den Handys später in Wien auch noch ein paar Sachertorten besorgen. Ob das jetzt scherzhaft gemeint ist oder tatsächlich so ist, man weiß es nicht. Jan Marschalek kann man wahrscheinlich viel zutrauen in dieser Richtung. Es ist nicht das einzige Mal, dass diese Wohnung in den Chatnachrichten eine Rolle spielt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dort auch ein sogenannter Sina-Laptop an Marschaleks Bande übergeben worden sein. Das ist ein Laptop mit einer speziellen Verschlüsselungssoftware, wie sie westliche Geheimdienste nutzen. Im Gegenzug dafür soll, so ist der Verdacht, Marschaleks Bande 20.000 Euro übergeben haben. Zu einem anderen Zeitpunkt hat Marschalek, den sichergestellten Chatnachrichten zufolge, sogar 50.000 Euro organisiert, die in dieser Wohnung zu übergeben wären.
Ott betont gegenüber den Ermittlern, dass die Verwandten, in deren Wohnung das stattgefunden haben soll, mit all dem garantiert nichts zu tun gehabt hätten. Diese beiden seien, Zitat, völlig ahnungslos hineingeraten. Er, Ott, habe tatsächlich einen Schlüssel zur Wohnung und sei dort oft alleine, um auf die Hunde seiner Verwandten aufzupassen.
Der Vorwurf ist also, Ott nutzt diese Wohnung, um drei Handys aus dem Innenministerium an jemanden zu übergeben, der für Jan Marschalek und damit für den russischen Geheimdienst FSB gearbeitet habe. Dazu dann an einem anderen Tag einen Laptop, wie ihn westliche Geheimdienste benutzen. Und im Gegenzug, also wenn man das alles zusammenzählt und die Chatnachrichten für bare Münze nimmt, dann hätte die Marschalek-Bande dafür 70.000 Euro bezahlt. Betont sei wieder mal, Ott bestreitet diese Vorwürfe vehement und er bestreitet, und das spielt in diesem Zusammenhang schon eine wichtige Rolle, auch die Authentizität dieser Chatverläufe. Also sagt, die stimmen schlicht nicht, die sind nicht echt.
Die Staatsanwaltschaft geht im Gegenzug natürlich davon aus, dass diese Chats schon stimmen. Jetzt, selbst wenn Marschalek irgendwie an diesen Laptop gekommen sein sollte oder an die Handys, wieso sind sich die Ermittler eigentlich so sicher, dass die Handys und der Laptop dann an den russischen Geheimdienst gegangen sind?
Ja, auch das glaubt die Staatsanwaltschaft aus diesen Chats zwischen Marschalek und Rusev herauslesen zu können. Weil diese Chats sind dann schon teilweise sehr konkret. Beim Sina-Laptop koordinieren die beiden etwa allem Anschein nach, wann er von Wien nach Istanbul und von dort weiter nach Moskau gebracht werden soll. Und am 13. Dezember 2022 schreibt Jan Marschalek dann: Laptop just passed customs without problems and is in the car to Lubyanka. Also zu Deutsch, der Laptop hat es gerade ohne Probleme durch den Zoll geschafft und ist im Auto nach Lubyanka.
Lubyanka, das ist der Spitzname für das Hauptquartier des russischen Inlandsgeheimdienstes, FSB, in Moskau. Also kurz gesagt, so wird in Moskau einfach das Gebäude genannt.
Genau, und die Ermittler schließen daraus eben, dass der Laptop am Weg zum FSB war. Später schreibt Marschalek dann auch, Iran will be a happy buyer. Also der Iran wird ein glücklicher Käufer sein. Ob der Laptop tatsächlich an den Iran verkauft wurde, das können wir allerdings nicht nachvollziehen.
Die Ermittler versuchen aber auch ganz grundsätzlich zu zeigen, dass Ott gewusst haben muss, für wen er da eigentlich arbeitet. Das ist ja ein wichtiger Punkt in der Anklage. Ott soll vom FSB nicht nur benutzt worden sein, sondern dem russischen Inlandsgeheimdienst aktiv und bewusst zugearbeitet haben. Auch diesen Vorwurf bestreitet Ott vehement.
Zugearbeitet immer im Sinne dieser mutmaßlichen Kette, muss man sagen. Marschalek weiß Ott. Wir sagen es noch einmal, über all diese Vorwürfe muss am Ende des Tages das Geschworenengericht entscheiden. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Prozess selbst wird wohl erst im kommenden Jahr starten und dürfte wohl auch eine Weile dauern. Die Staatsanwaltschaft hat in der Anklageschrift die Ladung von sage und schreibe 89 Zeugen beantragt. Und man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch die Verteidigung noch den einen oder anderen Zeugen vor Gericht laden will.
Einen möglichen Zeugen werden wir in der nächsten Folge hören, und zwar den ehemaligen FSB-Offizier Dmitri Senin. Dessen Namen findet sich tatsächlich auch in der Ladungsliste der Staatsanwaltschaft. Ob er in Wien befragt werden kann, ist allerdings mehr als offen. Der Mann fürchtet um sein Leben. Und zwar nicht zu Unrecht, wie Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer herausgefunden hat. Thalhammer hat Kontakt zu Senin aufgenommen und er hat ihr seine Verfolgung durch Moskau geschildert, inklusive angeblich fingierter Korruptionsvorwürfe, Peilsender am Familienauto und falsche Todesmeldungen.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir zwar am Ende dieser Folge, aber noch lange nicht durch mit allem, was in der Anklageschrift eine Rolle spielt. Keine Sorge, wir werden in den kommenden Podcasts immer wieder darauf zu sprechen kommen und weitere Details enthüllen. Bleiben Sie dran. Auf Wiederhören.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.